Ich habe die Ehre anzufangen. Wir wollen heute über Arbeit ganz grundsätzlich reden und dann die nächsten zwei Wochen wird es ein bisschen über Berufung gehen und wie wir als Christen in der Gesellschaft vielleicht arbeiten. Wir haben die Serie genannt Eat, Sleep, Work, Repeat. Vielleicht kennt so mancher diesen Sketch, den es dazu gibt, dass das Leben doch irgendwie aus diesen Dingen besteht. Man isst, man schläft, man arbeitet und dann wiederholt sich das Ganze. Ich glaube, so mancher von uns kennt das. Nachdem wir essen und schlafen meistens relativ gut hinkriegen, so in unserem Alltag, dachten wir, wir fokussieren mal, und ich weiß nicht, ob wir das je gemacht haben, aber in diesem kurzen Dreiteiler vor Advent über die Arbeit. Wir hatten vorhin den Lottogewinn. Ich habe eine Statistik gefunden gehabt aus dem Hamburger Abendblatt, dass fast jeder zweite Deutsche sich auf den Ruhestand freut. Endlich ausschlafen, keine E-Mails, keinen Stress, keinen Druck. Und ich glaube, wir kennen die Gedanken, oder? So ganz ehrlich, boah, irgendwann mal alles fertig, heimgehen und das war's, letzter Tag, alles ist gemacht, der Haushalt ist vielleicht fertig, der Garten ist endlich fertig. Und wir wissen alle, ein bisschen schwierig. Aber diese Sehnsucht, dass Arbeit ein Ende hat, dass wir nicht arbeiten müssen, die ist uralt. Im alten Orient, ich weiß nicht, ob du die Geschichten kennst, da erzählte man sich, dass die Götter selbst zu müde waren zum Arbeiten und sich Menschen gemacht haben, damit die die Arbeit machen. Das war ihre Überzeugung, und dann gibt es witzige Geschichten, dass sich die Götter dann beschweren, weil die Menschen so laut arbeiten und ob man das nicht auch leiser machen könnte. So, sie machen sich den Menschen nicht aus Liebe, sondern aus Bequemlichkeit. Er sollte schuften, die Felder bestellen, die Götter in ihren Tempeln versorgen, und Arbeit war, so glaubte man, die Strafe für die Unteren, für die, die es halt nicht anders konnten. Und wir lachen vielleicht über die alten Babylonier im Orient, aber die Griechen, die unser Denken, unsere Gesellschaft so hart geprägt haben, die haben das ganz ähnlich gesehen. Platon nannte Arbeit erniedrigend, Aristoteles hielt es für Sklavenaufgabe und freie Menschen sollten denken, genießen und in Muße leben. Hört sich gut an, oder? Wir merken, da steckt ein kleiner Grieche in uns allen, oder? Ein bisschen Gyros, ein bisschen, naja, okay, lassen wir es. Ein bisschen Tzatziki, dann keine Gespräche mehr. Die Sehnsucht nach einem Leben ohne Arbeit, wir kennen die auch in unserem Kulturkreis. Vielleicht das bekanntere Beispiel ist das Schlaraffenland, oder? Die gebratenen Tauben, die in den Mund fliegen, ohne dass du dich bewegen musst. Ja, Milch und Honig fließen. Und wenn wir als Gläubige, wenn wir als Nachfolger von Jesus, und vielleicht bist du noch keiner und schnupperst heute rein, dann kriegst du einen Blick hinter die Kulissen sozusagen, in das schauen, was Gott uns offenbart hat, über sich, über die Geschichte der Welt. Wenn wir in seine Bibel gucken, dann sehen wir eine andere Geschichte. Anders wie die Babylonier, anders wie die Griechen. Und sie sagt uns, Arbeit ist kein Fluch und auch kein notwendiges Übel, sondern ein Teil von Gottes gutem Plan. Und das wollen wir heute ein bisschen entfalten. Und ich habe es mal genannt, Arbeit ist göttlich. Ja. Oh, nicht. Ja. Du bist meine Hoffnung heute. Du musst lächeln, grinsen, nicken. Ich wusste, dieses Thema wird Begeisterungsstürme im schwäbischen Ländle ausbrechen lassen. Na gut, vielleicht bist du genauso skeptisch, wie ich es immer wieder bin. Und dann bist du herzlich willkommen auf dieser Reise und du bist natürlich eingeladen, dir am Ende dein eigenes Urteil darüber zu bilden. Und wir werden garantiert auch nicht alles in allen Facetten entfalten können. Aber ich dachte, wir wagen einfach mal den Anfang. Weil Arbeit betrifft uns irgendwo alle, oder? Wir alle haben irgendwie ein Verhältnis zur Arbeit. Viele von uns arbeiten, weil sie dafür bezahlt werden. Ja, als Angestellte, Selbstständige, Unternehmerinnen oder Handwerker. Und andere investieren sich in Arbeit, die keiner bezahlt, aber die unverzichtbar ist. Oder? Die vielen Mamas und Papas, wenn du Angehörige pflegst, wenn du der Herrscher über den Haushalt bist. Wir stecken alle Energie und Zeit, Gedanken, Kraft und Geld in unseren Alltag. Wir könnten es auch Einsatz nennen, weil wir bei Arbeit ganz schnell immer bei diesem Lohnarbeits-Angestelltenverhältnis sind, wollen das trotzdem weiternehmen. Es ist ein Grundprinzip unseres Lebens. Wir merken, ja, spätestens im Garten oder mit deiner Zimmerpflanze oder so oder mit deinen Freundschaften, wenn wir keine Arbeit, keinen Einsatz hineinstecken, dann wächst nichts. Dann gehen Dinge nur zugrunde. Ja, faszinierend immer die Geschichte der europäischen Entdeckung Südamerikas. Es wurde von großen Kulturen berichtet, und als sie 100 Jahre später es wieder geschafft haben hinzukommen, da war nichts mehr. Weil wenn nichts gepflegt wird, dann übernimmt der Urwald. Ja, war alles überwachsen und man findet erst immer ja noch Dinge von ihnen. So, Arbeit ist eine Grunddynamik unserer Welt und ich bin zutiefst überzeugt davon, alles, was eine Grunddynamik unserer Welt ist, dazu hat Gott gute Gedanken. Er hat eine gute Idee gehabt als Urheber dieser Welt, wenn er solche Dynamiken eingebaut haben. Und so glauben wir als Nachfolger von Jesus, Gott hat die Welt nicht aus Bequemlichkeit geschaffen, weil er keinen Bock mehr hatte, seine Wäsche selber zu waschen und uns gebraucht hat, okay? Sondern wir erleben und wir lesen, dass er das aus Liebe getan hat. Er ist kein babylonischer Gott, er ist auch kein griechischer Philosoph, sondern er ist anders. Und wenn wir in diese Geschichte reingucken, die Gott mit dieser Welt geschrieben hat und schreibt, dann entdecken wir vielleicht den allerersten Punkt wie folgt. Gott, ganz am Anfang macht Gott sich selbst die Hände schmutzig. Es beginnt nicht damit, dass er keine Lust mehr hat und irgendwie bequem geworden ist und fett und faul auf seinem Thron rumlümmelt, sondern es beginnt damit, dass Gott die Ärmel hochkrempelt und sich selber die Hände schmutzig macht. Unser Gott ist ein Gott, der erstmal selber gearbeitet hat. Und das müssen wir verstehen. Alles fängt damit an, dass er alles, was wir kennen, was wir sind, in Existenz ruft. Und wenn du in Gottes Bibliothek reinguckst, ja, die Bibel genannt, dann lesen wir ganz am Anfang, dass Gott in 6 Tagen nacheinander alles geschaffen hat und am 7. Tag dann ruht. Und das ist das Fazit aus dem 2. Kapitel in der Bibel, wenn du mit aufblätterst, Genesis 2. Damit waren die Himmel und die Erde mit allem, was in ihnen ist, vollendet. Und am 7. Tag also war Gottes Werk vollendet. Er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk. So, alle Gewerkschaftler fühlen sich schon auf die Füße getreten, wie 6-Tage-Woche. Ja, nix 30 Stunden Industrietarifvertrag. Gott hat 6 Tage geschafft und dann 1 Tag Ruhe gemacht. Und wenn du diesen Bericht liest darüber, wie Gott das gemacht hat, ich finde, da gibt es ein sehr, sehr faszinierendes Detail, das ich in meinem Leben zumindest oft vermisse. An Tagen 1 bis 5 schafft Gott richtig hart. Ja, er trennt Wasser und Land, macht Tiere, macht Pflanzen, alles Mögliche, die Sterne, den Mond. Und am Ende des Tages guckt er sein Tageswerk an und sagt, was? Es war gut. Wie viele Tage hast du, wo du von der Arbeit gehst und sagst, ha, heute war richtig gut. Und nicht nach Hause gehst mit einer riesen To-Do-Liste und keine Ahnung und ich muss morgen meinem Chef wieder irgendwas abbringen und meine Kollegen waren nicht. Gott hat seine Arbeit angeguckt und hat gesagt, es war gut. Und am 6. Tag, da heißt es, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Was hat er am 6. Tag gemacht? Wo sind die Kenner? Dich und mich. Ja, genau. Er hat uns gemacht. Er hat uns Menschen gemacht. Wisst ihr, da draußen alles, was wir erleben und sehen und fühlen und riechen und schmecken und an Tieren beobachten können, das hat das Urteil gut gekriegt. Aber du und ich, wir sind sehr gut. Die Idee zu dir ist sehr gut. Jetzt wissen wir alle, wir leben nicht immer zu der Idee, die Gott vielleicht hatte für unser Leben, heraus. Und da gibt es so Seiten an uns, die sind nicht so cool. Aber grundsätzlich steht über deinem und meinem, über dem Urteil oder über der Existenz der Menschheit steht, es war sehr gut. Gott hat gearbeitet und er hat sich gefreut darüber, was er gemacht hat. Er ist nicht zur Arbeit. Stell dir mal vor, er hätte so einen schlechten Tag gehabt, wie du und ich manchmal. Und er zur Arbeit, boah, schon keinen Bock. Mach heute richtig lange Toilettenpause. Ja, und dann nebenher, was weiß ich, was alles. Und dann mache ich halt so Drecksarbeit. Kennt ihr so Arbeit, die man genau so macht, dass der Chef nicht merkt, dass man nicht geschafft hat? So, ja? Von früher kenne ich das bei euch, hier natürlich nicht. Ja. So. Stell dir mal vor, was aus uns geworden wäre. Vielleicht wären wir irgendwie eine halbe Giraffe oder keine Ahnung, was aus uns geworden wäre. Gott hat gearbeitet, er hat sein Bestes gegeben und er hat sich gefreut darüber, was entstanden ist, weil es gut war. Bei ihm gilt, Arbeit ist Liebe in Aktion. Er handelt aus Liebe. Er ist der Schöpfer, der Künstler, der Gestalter und er arbeitet gerne, weil was Schönes draus geworden ist, was Gutes. Und so ist es bis heute, als Gott in Jesus Christus Mensch wird, sagt er in Johannes 5, Vers 17 einmal, mein Vater wirkt bis heute und ich wirke auch. So, Gott ist auch nicht ein Gott, der mal irgendwie ja, so eine Woche Vollgas gegeben hat und seitdem sitzt er auf dem Thron und wird fett und gammelt da rum und lümmelt und ja, hofft, dass die Menschen endlich alles machen. Sondern Gott ist ein Gott, der aktiv dran ist zu wirken. In deinem und meinem Leben, in dieser Welt, der alles hält. Bin immer wieder fasziniert. Physik, volle Niete, ja, und all die Sachen. Aber dass, wenn die Erde was, nur ein Grad weg wäre, dann wären wir alle tot. So, ja, ein bisschen dichter an der Sonne, wir waren alle tot. Ein bisschen weiter weg, wir waren alle erfroren. So, er hält alles in Existenz. Und so steht ganz am Ende der Schöpfung der Mensch vor dem Gott, der sein Meisterwerk vollendet hatte. Und dann fängt für uns das erst an. 2. Punkt. Der Mensch darf mit anpacken wie Gott selbst. Wenn wir als Nachfolger von Gott drüber nachdenken, was Arbeit ist, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, irgendwie ja, die Einstellung unserer Großeltern zu nehmen oder die westlich-kapitalistische Sicht zu kopieren, sondern wir müssen realisieren, wir folgen einem Gott, der gearbeitet hat und der uns jetzt einlädt, es ihm gleich zu tun. Lesen wir mal die Verse, die Gott den ersten Menschen gesagt hat. Genesis 1, 28 und dann 2, 15. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, Adam und Eva, den ersten zwei Menschen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild, so lesen wir das, als die Krönung seiner Schöpfung. Und auch den Teil der Arbeit vertraut er ihm an und sagt, hey, du sollst sein wie ich. Wir finden, dass Arbeit von Anfang an dazugehört. Dass sie auch von Anfang an unter Gottes Segen, in Gottes Willen war und ist. Und dass, wenn Gott dich begabt hat, wenn du schnaufen kannst, denken kannst, deinen Finger noch rühren kannst, wie auch immer, dann hat Gott eine Idee für dein Leben, die gut ist. Weil er will, dass du ihm gleich wirst, kreativ, schöpferisch, deine Stärken mit einbringst. Und da müssen wir eben immer wieder aufpassen, weil wir in unserer Gesellschaft Arbeit irgendwie in diese kapitalistische Logik von Leistung, Druck und Gewinnmaximierung gedrückt haben. Das ist so alles, was ist. Ja, Henry Ford, wir feiern ihn für das erste massenverfügbare Auto. Aber am Ende war er auch der, der Arbeit mega eintönig gemacht hat, auf einem ganz großen Stil. Und jeder hat nur noch seine eine Schraube reingedreht. Und du hast abends kein Ergebnis mehr gesehen, außer deinen Lohn. Vielleicht irgendwann am Ende der Woche oder am Ende des Monats. Arbeit ist mehr als Produktivität. Wie grausam, dass wir von den Amis den Begriff Human Resources übernommen haben, anstatt Personalabteilung zu sagen. Du bist nicht nur eine menschliche Ressource, die man halt optimal einsetzen muss und ausbeuten darf. Und das müssen wir verstehen. Das war nie Gottes Idee, dass du ein kleines Teil machst, nie siehst, was draus wird. Und das die Überweisung auf dein Konto vielleicht das Einzige ist, was dich damit connected hält. Sondern wir dürfen eine andere Haltung haben und eine andere Grundlage nehmen. Und wenn ich den Auftrag an den Menschen lese, dann denke ich, wow, das ist nicht so wie Opas Märklin-Eisenbahn im Keller. Kennt ihr die? So die riesig, gigantisch, Milliardenstunden sind da reingeflossen, aber wehe, du Kind, fasst sie an. Weißt du, wie viele Stunden Opa da investiert hat? So an guten Tagen, an hohen Feiertagen, da kann man die mal anmachen, okay? Und ansonsten darfst du die nur angucken. Wenn Gott oder als Gott den Menschen seine Schöpfung gegeben hat, dann, ich glaube, wir müssen uns das mehr vorstellen wie so ein Kosmos-Experimentierkasten. So, hey, hier ist alles drin, was du brauchst und jetzt hab Spaß. Probier mal aus. Ja, wir finden vier Aufträge an den Menschen. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde. Das könnte Spaß machen. Alle Ehepaare wissen vielleicht. Okay? Macht die Erde untertan. Herrscht über die Tiere. Und alles startet im ersten Garten. Ich habe euch so einen perfekten Startpunkt gemacht. Da dürft ihr es lernen, erproben, mal ausprobieren. Bebaut und bewahrt es. Los geht's. Hier ist euer Experimentierkasten. Liebe Menschen, ich habe alles vorbereitet. Der ganze Planet wartet auf euch. Hier im Garten geht's los. Und das Paradies, im Paradies war der Mensch nicht arbeitslos. Und das unterscheidet ihn vom Schlaraffenland. Im Schlaraffenland ist das große Ziel Müßiggang, die Tauben, die reinfliegen, wie auch immer das ernährungstechnisch funktioniert. Aber im Paradies Gottes, im echten Paradies, war von Anfang an die Idee, dass der Mensch aktiv ist, dass er sich mit einsetzt, Mitarbeit ist Segen. Und ganz ehrlich, so ein Auftrag ist doch mega, oder? Gucken wir es uns mal an. Er gibt ein ganz, ganz großes Ziel mit. Gott seinen Menschen füllt die ganze Erde. Jede Menge Spaß, jede Menge Leben. Ja, wer Kinder hat und Enkel hat und vielleicht schon Urenkel gesehen hat, der weiß, da ist immer was los. So, let's go, ihr seid zu zweit und wir wissen inzwischen, wie groß die Erde ist. Macht die mal voll. Ja, da lassen wir uns eher an den Hasen inspirieren als an den Pandas, okay? So, bisschen mitdenken, Freunde. Es darf auch Spaß machen ab und zu. Er gibt klare Autorität. Kennt ihr das? Aufgaben ohne Autorität, das ist das Ätzendste, was du in deinem Leben kriegen kannst. So, du sollst alles machen, darfst aber nichts entscheiden. Gott sagt seinen Menschen, ihr sollt untertan machen und herrschen. Wow, was für ein cooler Chef. Hey, ihr seid in charge, du darfst entscheiden. Geht ihr rechts rum, links rum? Ja, Adam darf als erstes erstmal alle Tiere benennen. So, ja, aber ich hätte besser gefunden, dass das Tier so heißt. Nein, Gott gibt dem Menschen die Autorität. Geh und herrsch. Und es ist super vielfältig. Ich meine, die ganze Erde, egal wie groß der Garten vielleicht wirklich war, so, ja, wir Deutschen brauchen es ja immer genau und dann auf Google Maps messen wir aus, können wir nicht mehr. Egal wie groß das Ding war, der Rest der Erde war größer. Können wir uns darauf einigen? So, ja? Da gibt es alle möglichen Landschaften, alle möglichen Herausforderungen und Gott wollte, dass die Menschen das meistern. Das heißt, es braucht alle möglichen Arten von Menschen. Leute, die richtig Bock haben, einfach keine Ahnung, was kommt, wir gehen voraus, wir schlagen den Urwald Pfad und laufen. Und dann brauchst du den genauen Ingenieur, der dann misst, dass die Straße auch ordentlich läuft. Dann brauchst du den, der weiß, wie man die Straße baut, nachher, wie man Städte verwaltet. Dann brauchst du jemanden, der Landwirtschaft betreibt. Irgendwer muss Programm für am Lagerfeuer erfinden. Ja, Musikinstrumente mussten erfunden werden. Das ganze Ding. Gott gibt einen Auftrag, wo wir alle Teil davon haben können, weil es uns in unserer Unterschiedlichkeit braucht. Manchmal habe ich das Gefühl, wir denken immer nur in so ganz, ganz kleinen Kategorien. Unsere Firmen denken an kleine Kategorien. Wir brauchen einen Deppen, der an einem Tisch sitzt und Schrauben reindreht. Und davon möglichst viele. Und die sollten möglichst nicht krank sein und möglichst nichts wollen und keine Pausen und nicht pinkeln und nicht aufs Handy gucken. Und ja, dann das wäre der Ideale. BMW macht das jetzt so. Die haben in der ersten Fertigung haben sie Roboter. Ah ja, der schafft 24/7 und macht genau den gleichen eintönigen Job. Der fällt nicht aus, der hat keinen Bock auf Urlaub, der hat nichts. Der braucht nur eine Ladung zwischendurch. Alles gut. Der wird nicht müde. Der hat nie einen schlechten Tag oder Verdauungsprobleme. Aber Gott wollte keine Roboter, sonst hätte er sich sie ja machen können. Er wollte uns in dieser Vielfalt. Nachdem Gott diesen Rahmen geschaffen hatte, einen Auftrag gegeben hatte, übergibt er die Schöpfung in die Hände der Menschen. Und sie werden aktiv. Und auch als Jesus selber kommt, nachher, viele Jahrhunderte später, was ist er von Beruf? Wir haben manchmal diesen verklärten Mann, der theologisch tiefe Reden schwingt so vor Augen, so ganz sanftmütig. Der Typ war Handwerker, der hat auf dem Bau geschafft. Und schon mal auf dem Bau warst, der weiß, das sind nicht die lieben Kuschelkollegen von nebenan. Und der Maurer streichelt jeden Stein, bevor er ihn reinsetzt. Ja. Das war ein raues Geschäft. Gott selber in Menschengestalt, er fängt an zu schaffen. Wen ruft sich Jesus? Ganz viele von seinen direkten Schülern waren Handwerker, es waren Fischer, das waren Leute, die ja, aktiv waren. Und so geht es weiter. Und Gott, er ist ein arbeitender Gott und er ruft uns darin hinein, ihm gleich zu werden. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, im Buch der Sprüche finden wir das, hey, nicht faul auf der Haut zu liegen und unser Potenzial so dahin plätschern zu lassen. Paulus wird nachher sehr, sehr deutlich in seinen Briefen dazu. Aber wenn wir in diese Schöpfungsgeschichte reingucken, dann entdecken wir gleich auch einen essentiellen Punkt, der anders ist, wie wenn wir über Arbeit nachdenken. Ich habe ihn mal 2.1 genannt. Göttlich arbeiten mit Ruhe. Auch Gott ist kein Roboter. Wäre Gott bei BMW angestellt und hätte die Erde machen müssen oder das Universum, der hätte am 7. Tag weitergeschafft. Was auch immer er da gemacht hätte. Aber er hätte weitergeschafft. Unser Gott in all seiner Allmacht, dass er nicht müde wird, dass ihm nicht die Ideen ausgehen. Er schafft 6 Tage und dann ruht er. Ist euch das schon mal aufgefallen? Er macht diesen Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Und wir versuchen wieder verkaufsoffene Sonntage durchzudrücken und immer längere Öffnungszeiten und keine Ahnung was in unserer Gesellschaft. Gott hatte eine andere Idee. Gib 6 Tage Vollgas und dann hab aber auch wirklich Ruhe. Es ist ein göttliches Prinzip. Und das Interessante ist, am 6. Tag schafft Gott den Menschen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Gott ist fertig mit seiner Arbeit. Aber was ist mit uns? Was ist unser erster Tag als Menschen auf diesem Planeten? Ruhetag. Die Jugend würde sagen, chillen. Die Menschheit durfte am 1. Tag ihrer Existenz in die Ruhe Gottes kommen. Mit ihm Beziehung leben. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Vielleicht haben sie Monopoly gespielt. Direkt Kapital. Nein, wahrscheinlich nicht. Vielleicht viel gewinnt. Kein Plan. Irgendein kooperatives Spiel. Ja, wir lesen nur, Gott kam zu ihnen in der Kälte des Abends, so wenn es nicht mehr so heiß war, und sie sind spazieren gegangen, sie haben gequatscht, die hatten eine gute Zeit. So startet unsere Geschichte. Das ist Gottes Idee. Nicht, dass wir auf den letzten Metern irgendwie es noch bis zum Sonntag schaffen und dann haben wir hoffentlich einen halben Tag frei, an dem wir dann alles zu Hause machen. Sondern Gottes Idee war, wir starten. Damit. Wir starten mit der Ruhe. Wenn seine Arbeit fertig ist, fängt unsere an. Und wenn du bist wie ich, du kennst diese Versuchung, auch am 7. Tag noch Vollgas zu geben, noch schnell was zu erledigen, noch was zu verbessern. Und Gott gibt einen anderen Weg vor. Nachher macht er ihn bei seinem Volk sogar zum Gesetz. In Israel hieß es, 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein feierlicher Sabbat. Eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun. Es ist ein Sabbat für den Herrn in all euren Wohnsitzen. Wir lieben Schwaben. Arbeit ist nicht das Höchste, zu dem wir berufen sind. Egal, was die mit dem Stern und die mit dem Elektromotor und all die anderen erzählen. Du bist nicht hier, um für irgendeine Firma dich bis zum Letzten aussaugen zu lassen. Wir sind berufen zur Beziehung mit Gott. Und weil ihm das so wichtig war, stellt er das an den Anfang. Der Schöpfungsauftrag war gegeben. Hey, bebaut, bewahrt, füllt die Erde, erkundet alles, Experimentierkasten, alles ausprobieren. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Beziehung. Ich möchte mit euch verbunden sein. Wir machen das gemeinsam. Und alles, was kommen wird, machen wir dann gemeinsam, aus der Ruhe heraus. Manchmal ist es fast spöttisch, dass sich dieses Sprichwort gehalten hat, oder? In der Ruhe liegt die Kraft. Gefühlt darf man das erst Ü80 sagen oder so. Ansonsten kommt die Abmahnung. Und dann passiert etwas, das alles verändert. Das war Gottes Idee. Dass der Mensch aus der Ruhe in Vielfalt, mit ganz viel Spaß, mit ganz viel Abenteuer, mit der breiten Varianz an Charakteren diese Welt in einen wunderschönen Ort verwandelt und vom Garten Eden ausgehend alles zu einem wunderschönen Garten macht. Und dann kommt der Bruch, der alles verändert. Die ersten Menschen, sie rebellieren gegen Gottes gute Ordnung. Sie vertrauen ihm nicht. Es wird sichtbar, dass sie von dem einzigen Baum essen, den Gott explizit verboten hatte, um zu gucken, ob sie von freiem Herzen mit ihm unterwegs sein wollen oder weil sie sich gezwungen fühlen. Und dieser Bruch zerreißt alles in unserer Welt. Und ich glaube, manchmal denken wir ja da als Nachfolger von Jesus zu wenig nach. Es verändert alles, die Beziehung zu Gott, und da sind wir ganz schnell, und du ja, sollst dich für Jesus entscheiden. Du bist eingeladen, mit Jesus wieder unterwegs zu sein. Aber es zerbricht auch, wie wir Arbeit erleben. Und Gott zieht Konsequenzen nach diesem Vertrauensbruch. Allerdings nicht die, die er angekündigt hatte. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist beim Lesen. Eigentlich wäre die Strafe auf dieses Vergehen gewesen, dass er ihnen das Leben nimmt. Aber der Tod kommt nicht. Er verschiebt das Urteil und er lässt den Menschen leben. Er gibt ihm Gnade und er will diese Beziehung retten. Und trotzdem ändert sich alles. Wir lesen das, was Arbeit betrifft, sagt er zum Mann, zu Adam. Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen, doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist, denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. So, wir kommen in 2025. Das kennen wir, oder? Abmühen, Schweiß, Rückschläge, Stress, Dornen und Disteln, man investiert so viel, ein bisschen was wird ja auch immer irgendwie. Aber vieles wird halt nicht. Lass uns genau hinschauen, was verflucht Gott? Was kommt unter die Strafe Gottes? Der Mensch? Nein. Auch die Arbeit an sich? Nicht. Sondern der Ackerboden. Die Erde, das was dem Menschen die Grundlage gibt. Nicht mal seine Berufung, sagt Gott, hey, und das ist jetzt nicht mehr. Ich mache, die Engel übernehmen euren Job und füllen die Erde und keine Ahnung was. Sondern die Erde gerät in diese Spannung, in den Widerstand. Vorher, ja, der Garten Eden, alles hat Früchte getragen. Den Garten zu pflegen war entspannt. Du konntest rumlaufen und dir pflücken und es ging und musst vielleicht ein bisschen Unkraut jäten und so. Keine Ahnung, wie das lief. Aber jetzt, sagt Gott, es wird anders. Der Erdboden, auf dem du stehst, der wird sich ein Stück weit verschließen. Und er wird Dornen und Disteln bringen und er nicht mehr für dich arbeiten, sondern gegen dich. Und so bricht was auseinander. Wir investieren so viel, aber der Ertrag scheint so klein. Wir erleben das Scheitern, wir planen alles perfekt und dann ist der Kollege krank, der Termin platzt. Die Kinder schmeißen die Vase doch wieder um. Keine Ahnung, was passiert, wir kennen das alle. Du arbeitest, du investierst und es zahlt sich nicht so aus. Die Arbeit an sich bleibt gut, es bleibt Teil unserer Natur unseres Auftrages, aber sie ist schwer geworden. Und jetzt müssen wir aufpassen. Während die Antike und das Schlaraffenland davon träumt, von Arbeit befreit zu werden, träumt Gott davon, dass die Arbeit wieder befreit wird. Dass sich das umdreht. Dass der Mensch wieder in eine Schöpfung eintreten kann, in der Arbeit gute Früchte bringt. In der wir investieren und sehen dürfen, dass es wächst und gedeiht. Dass all der Zwang, all die Sinnlosigkeit, all die Selbstsucht, die in Arbeit oft steckt, dass das wieder weggeht. Und dann viele Jahrhunderte später tauchen die Dornen wieder auf. Nicht mehr auf dem Acker, sondern auf einer Stirn. Jesus selber kommt und übernimmt den Fluch für diese Schöpfung und sagt, hey, ich als Gottes Sohn, ich trage das, was unsere Beziehung ein für alle Mal beendet hätte. Hätte Gott Adam und Eva so konsequent bestraft, wie er das vorhergesagt hat, dass es die Konsequenz sei, dann gäbe es uns alle nicht. Aber weil Gott interessiert ist an dir, weil er interessiert ist an dieser Welt, weil es ihm nicht egal ist, kommt er selber, wird Mensch, lebt dieses perfekte Leben, das wir alle hätten leben sollen, und er trägt den Fluch auf seinem Kopf. Dann heißt es in Galater: Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Denn es steht geschrieben: Wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Jesus ist gekommen, um all diese Konsequenzen, die nach dem Paradies entstanden sind, zu bezahlen. Und du bist eingeladen, dieses Geschenk anzunehmen. Du musst nichts dafür leisten. Du musst nicht deine Vergangenheit aufräumen. Du musst nicht ein moralisch perfektes Leben leben, sondern vertrauen, dass dieser Jesus an diesem Kreuz alles ändert. Und dazu sind wir als Kirche da, Menschen einzuladen, mit auf den Weg zu kommen. Uns gegenseitig zu erinnern: Hey, Arbeit ist nicht das Wichtigste in deinem Leben. Die Beziehung zu Gott ist es. Ja, es ist hart hier, aber es wird eine Zeit kommen, wo es anders wird. Jesus hat den Fluch schon getragen. Er hat mit dem Tod am Kreuz für alles schon bezahlt, aber noch leben wir in dieser Welt und wissen, es ist nicht anders. Aber in uns fängt schon an, was irgendwann für alle passieren wird, dass es wieder diese Freiheit vom Anfang gibt. Es wird der Tag kommen, an dem die Freiheit der Liebe Gottes alles wieder verändert. Wir lesen das ganz am Ende in der Offenbarung. Markus hat letzte Woche ein bisschen drüber gepredigt. In dieser Stadt, in dieser neuen Welt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Hey, das ist unsere Perspektive. Eines Tages wird das wieder passieren, was am Anfang da war und was für immer hätte sein sollen. Und solange leben wir in dieser Zwischenzeit, dürfen erleben, wie Gott uns vielleicht innerlich frei macht von Minderwertigkeitsdingen, weil wir nicht die tolle Arbeit haben, die unser Nachbar hat. Oder von diesem Zwang: Ich muss noch mehr geben, ich muss besser werden, ich muss mehr verdienen, ich muss mehr leisten. Und er kann uns zurückführen in diese Ruhe, in diese ursprüngliche Beziehung mit Gott, dem Vater. Und dann wird der Tag kommen, diese himmlische Perspektive. Ich möchte nur zwei Sachen rausgreifen aus diesem Vers. Wenn man ihn weiterlebt, liest, da heißt es dann: Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihm anbeten. Und am Ende heißt es: Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das Ende wird sein wie der Anfang. Wir werden nicht nackig auf der Wolke sitzen und Harfe spielen. Und das wäre zumindest für mich auch Arbeit. Sondern wir werden in einer erlösten Form wieder mit Gott, dem Schöpfer, zusammen aktiv sein. Wir werden ihm dienen dürfen, wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und wir werden mit ihm herrschen. So wie es gedacht war. In einer Welt, die nicht gegen uns ist. In einer Welt, die die Ergebnisse nicht zurückhält und immer schön Dornen und Disteln mit dazu bringt, wenn wir irgendwas tun. Sondern in einer Welt, die neu gemacht wurde, die erlöst wurde von diesem Fluch Gottes von ganz am Anfang. Aber es wird sinnvoll sein. Es wird erfüllend sein. Es wird sein wie deine allerbesten Momente, wo die Kinder dankbar sind für das, was du investierst. Wo ein Projekt klappt, wo die Beförderung kommt, wo das Produkt tut, was es soll, wo sich die Nachtschicht gelohnt hat, um irgendwas zu retten. Und stell dir vor, das wäre immer so. In einer Umgebung von Wertschätzung, von Liebe, von Angenommensein. Arbeit wird wieder so sein, wie sie am Anfang gedacht war, als Ebenbild Gottes unterwegs zu sein, kreativ zu schaffen, mit ihm gemeinsam, nicht aus Zwang, nicht aus Not, nicht um unsere Identität zu bauen, sondern aus Freude und Liebe und in Freiheit. Und das ist die Perspektive, die uns trägt. Und vielleicht inspiriert es dich ein bisschen, vielleicht deine Haltung nochmal zu überdenken, wie du Arbeit siehst, wie du morgen früh reinmarschierst in deinen Alltag, egal ob bezahlt oder nicht. Wir werden gleich nochmal miteinander singen, eine Zeit haben, wo du Gott vielleicht auch eine erste Antwort geben kannst. Vielleicht ihn auch einfach einladen kannst und sagen kannst: Hey, ich brauche das, ich habe das vergessen. Für mich ist Arbeit was auch immer geworden. Helf mir, das zu verstehen. Du hast einen Auftrag in dieser Welt. Wir werden die nächsten zwei Wochen weiter darüber nachdenken. Und du bist eingeladen, in diese Ruhe zurückzukommen und zu sagen: Gott, bei dir fängt die Woche damit an, dass ich auftanke, dass ich höre, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, Das ist egal, was ich leiste diese Woche, egal, was funktioniert diese Woche, dass ich dein Kind bin. Du bist eingeladen, diese Erlösung von Jesus anzunehmen und in deinem Alltag Stück für Stück auch wachsen zu lassen. Und dann darfst du wissen, wir gehen nicht auf einen langweiligen Himmel zu. Ich kann dir nicht genau sagen, wie das sein wird. Aber ich kann dir sagen, dass wir zurückkommen in diese Ruhe. Ich kann dir sagen, dass es mega lustig wird. Richtig spannend. Mega erfüllend. Dass das, was wir tun, wieder Sinn hat. In allen Dimensionen. Dass unsere Arbeit gesegnet ist. Für diese Zwischenzeit gilt vielleicht, was ich in einem der Seelsorgebücher gefunden habe zum Thema Arbeit von Jane Hunt. Sie sagt, Arbeit ist nicht dazu da, unsere eigenen Pläne zu verwirklichen, sondern den Plan Gottes. Du bist eingeladen, nicht dein Reich zu bauen, sondern sein Reich zu bauen. Du bist eingeladen, seine Welt zu bevölkern, seine Welt zu gestalten, was Gutes zu tun, anders zu sein vielleicht, wie deine Kollegen rechts und links. Nicht, weil du besser bist, sondern weil du verstanden hast, mein Gott hat einen Plan. Mein Gott hat ein Ziel. Und ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Es ist zerbrochen, wie es hätte sein sollen. Aber wir sind als Lichter hineingesandt, um jetzt schon ein bisschen davon anzufangen, wie es hätte sein sollen. Du kannst einen Unterschied machen mit deiner Arbeit. Wenn du möchtest, steh auf und dann bete ich noch für uns alle, die wir spätestens morgen wieder in Arbeit gehen. Jesus, die Geschichten unserer Welt über, warum wir arbeiten, wie wir arbeiten, die sind oft so frustrierend, so ernüchternd, manchmal so schwer zu ertragen. In unserem Land gibt es so viele Formulare für alles. Manchmal sind die Kollegen so ätzend, die Kunden so undankbar. Die Kinder sehen nicht, was man investiert. Und so schnell sind wir dabei, diesen Traum zu träumen, die Millionen zu gewinnen oder endlich in Rente zu sein und nichts mehr tun zu müssen. Aber dein Wort zeigt uns, darin ist nicht die Erfüllung, die unser Herz braucht, weil es anders gedacht war. Und ich bete für mich und für jeden, der das möchte, dass du uns immer wieder mit hineinnimmst in das, was du gedacht hattest. Dass da, wo wir mit dir verbunden werden, wieder neu in unserer gefallenen Welt, in unserem gefallenen Wesen, dass du erneuerst von innen heraus und diese Ruhe zurückbringst, diese Freude zurückbringst, dass du uns Möglichkeiten gibst, das zu tun, was du für uns geplant hast. Dass du uns an Orte und in Teams und an Stellen bringst, wo wir das Potenzial, das du uns gegeben hast, entfalten können, damit es Menschen in unserem Umfeld besser geht. Damit Lösungen für Probleme geschaffen werden. Damit andere Menschen ein Umfeld haben, in dem sie aufwachsen dürfen, gestärkt werden, begleitet werden, sich wahrgenommen fühlen. Danke, dass du uns als deine Schöpfung berufen hast, an deiner Stelle auf diesem Planeten den Unterschied zu machen. Helf uns, das zu verstehen, Stück für Stück, und führ uns hinein in das Gute, das du mit Arbeit gedacht hast. Amen.